Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamalapap. Heute freue ich mich sehr auf Uta Plewe. Sie ist Lerntherapeutin für Legasthenie, Dyskalkulie und Beraterin bei ADHS. Ganz viele Sachen, Worte vielleicht, die man so noch nicht kennt, die wir aber gleich erklären werden. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal sehr, dass ich das über die Lippen gebracht habe. Ich habe 10 Anläufe gebracht und Uta, ich freue mich, dass wir Zeit füreinander gefunden haben.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Legasthenie, erklär mal, was, wir dröseln das jetzt Stück für Stück auf. Was ist das?
Es gibt ganz, ganz viele Begriffe, die so im Umlauf sind. Es gibt Legasthenie, es gibt LRS, es gibt Lese- und Rechtschreibschwäche. Und für viele ist die Begrifflichkeit etwas unklar und ich glaube, Legasthenie haben viele schon gehört, die Kinder in der Schule haben und ich würde jetzt erstmal eigentlich bei dem Begriff bleiben, weil der übergeordnet ist für alle Begriffe, die darunter fallen.
Lese- und Rechtschreibschwäche. Wann merke ich das? Woran merke ich das, dass mein Kind das hat?
Es gibt so ein paar Indikatoren, bei denen man vielleicht mal besser hinschauen sollte, ist, wenn viele Wörter immer wieder auf eine andere Art und Weise geschrieben werden. Wenn ich ein Wort habe, was ich oder das Kind oft anders schreibt, sich die Schreibart nicht merken kann oder wenn es Buchstaben verdreht oder einfach auch Buchstaben weglässt und das aber nicht zu früh. Also in der ersten Klasse sollte man immer noch ein bisschen Geduld auch haben. Und dann, wenn das so in der zweiten Klasse auch noch ist, dann sollte man doch vielleicht doch nochmal anschauen, hinzuschauen.
Dieses Buchstabenverdrehen, das kenne ich von meinen beiden Kindern. Das hatten die mal so bei dem kleinen B und D und so, weiß ich, dass die das manchmal gemacht haben. Was hatten die denn noch? Warte mal. Ich glaube, manchmal auch bei den Zahlen haben die 1, also dann das Häkchen von der 1 in die andere Richtung gemacht. Ist das dann schon ein Anzeichen, wo man hellhörig werden würde oder ist das, passiert das?
Das passiert. Das passiert am Anfang auch noch ganz vielen. Und ich plädiere immer dafür, dass ich Ähnlichkeiten nicht gleichzeitig lerne. Wie rechts und links im Kindergarten. Es gibt das Ähnlichkeitshemmungsgesetz. Wenn ich das zeitgleich lerne, dann kann es sein, dass ich Schwierigkeiten über lange, lange Zeitraum habe. Wenn ich Ähnlichkeiten getrennt voneinander lerne, dann fällt es mir oft leichter, nicht in diese Verwechslung zu kommen. Und wenn ein Kind die Schreibschrift lernt, dann wird es oft auch noch mal besser. Und wenn ich merke, das bleibt konstant, auch noch in der zweiten Klasse, dann sollte ich das versuchen zu trainieren, dass ich es nicht mehr verwechsel.
Ah, okay, das ist ja voll interessant, dass man diese Parallelen quasi, diese Gleichzeitigkeiten nicht lernen sollte. Also, dass man das einfach auseinanderziehen sollte beim Lernen, dass man die Buchstaben dann eben nicht hintereinander lernt, sondern erstmal den einen drin hat und dann irgendwann, wenn quasi das K, das V, das L oder sowas war, dann nochmal beim D oder B oder so, ne? Das ist ja interessant.
Genau. Es ist wie bei Sprachenlernen. Ich sollte nicht zwei Sprachen direkt hintereinander lernen, ohne eine kurze Pause dazwischen zu haben, vielleicht mit einem anderen Fach. Genauso ist es bei allen Ähnlichkeiten getrennt voneinander lernen. Man kennt ja auch Erwachsene oft, die links und rechts noch Schwierigkeiten
Klar,
haben.
Klar, ganz viele.
Und alles, was ich einmal so gelernt habe, ist wieder zu überlernen, dauert viel länger und ist schwieriger. Deshalb, wenn wir dann hier im Training sind, trainieren wir das getrennt voneinander.
Cool.
Und das klappt dann ganz gut.
Jetzt, ich muss gerade dran denken, dass mir immer der Spruch nie geholfen ist, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Habe ich als Kind so oft drüber nachgedacht, was heißt das denn? Also das ist ja auch so ein blödes Ding, weil da muss ich ja sowieso erstmal wissen, wo rechts ist. Ne? Also was für ein blöder Spruch, finde ich. Weil ich habe mich da als Kind drüber geärgert, fällt mir nur gerade ein. Ja.
Und bei Legasthenie ist es mit dem B und D aber auch noch so, dass es oft auch was mit dem Hören zu tun hat. Mhm. Ne, die Lautverarbeitung, es ist nicht nur links und rechts, wie ist der Buchstabe geschrieben, sondern das hat oft auch noch was mit der Lautverarbeitung zu tun. Also es sind zwei Faktoren, wenn ich Legasthenikerin oder Legasthenikerin bin, dann spielen da mehrere Faktoren oft eine Rolle.
Ist das dann auch so, dass vielleicht man auch nicht deutlich aussprechen kann oder in der Familie nicht deutlich ausgesprochen wird? Hängt das damit zusammen oder eher gar nicht?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, dann sind wir jetzt mal bei einem Kind in der zweiten, dritten Klasse und es werden Worte immer noch, so wie du erklärt hast, einige Worte einfach immer noch nicht verstanden, sage ich jetzt mal aus dem Lehrer- oder Elternkontext. Ne? Warum schreibst du das denn immer noch nicht richtig? Da kommt ja dann auch Frust auf, ne? Und Ungeduld und so. Wann würdest du aber sagen, ist das ein sicheres Zeichen? Moment, so sollte man vielleicht auch sowieso nicht reagieren, aber passiert, sondern hier müssen wir mal hingucken und wir müssen mal was tun.
Man sagt auch, es gibt ja zwei Wege, wie man herausfinden kann, ob da vielleicht eine Schwäche, eine Störung vorhanden ist. Das ist einmal so der pädagogische Weg. Den können die Lehrer in der Schule machen mit einer Rechtschreibüberprüfung. Die kann meine Berufsgruppe machen. Dann gibt es den medizinischen Weg. Dann gehe ich zum Facharzt für Kinderpsychiatrie oder Fachärztin und mache die medizinische Diagnostik da. Kommt dann noch der IQ-Test zu, der Rechtschreibtest, der Lesetest und dann hat man nochmal andere Werte.
Das überrascht mich jetzt, dass du das sagst, also medizinische Überprüfung und IQ-Test, das würde ja für mich so dafür sprechen, dass auch vielleicht der IQ entweder besonders hoch oder besonders niedrig ist, also quasi nicht in der Norm, hängt das auch oft mit zusammen oder nicht?
Bei dieser medizinischen Überprüfung geht es eigentlich erstmal darum, wir haben leider noch in Nordrhein-Westfalen die Diskrepanzdiagnostik. Das bedeutet, der IQ muss einen bestimmten Abstand zu der Auswertung der Rechtschreibüberprüfung haben. Mhm. Und wenn der Abstand gegeben ist, dann spreche ich von der Störung, von der Legasthenie.
Das musst du nochmal genauer erklären, das verstehe ich nicht. Was für ein Abstand? Also kannst du das nochmal versuchen zu erklären?
Ja, es gibt die T-Auswertung nennt man das in dem medizinischen Bereich. Beim Schreiner sind es Zentimeter, Meter. Beim Bäcker sind es Gramm, Kilogramm, sage ich jetzt einfach mal als leichte Erklärung dazu. Und in diesem Bereich sind es T-Werte. Mhm. Und die lassen sich durch so eine Testung auswerten. Mhm. Und dann gibt es in der Diagnostik einen Abstand von 1,5, nennt man das so. Und wenn der Abstand gegeben ist, dann bekomme ich die Diagnose. Und wenn ich die medizinische Diagnose gemacht habe, die nicht unbedingt notwendig ist, um es festzustellen, dann kann ich mich über die Eingliederungshilfe nach § 35a an das Jugendamt wenden und schauen, ob ich eine Kostenübernahme für die Lerntherapie bekomme.
Okay, also dafür ist es auf jeden Fall, kann es sinnvoll sein?
Dafür könnte es sinnvoll sein. Es ist aber auch so, dass die Lehrenden in den Schulen die Diagnostik auch machen können, die pädagogische, über bestimmte Rechtschreibtests. Und wenn der Prozentrang unter 15 ist, dann kann man schon sagen, da ist eine deutliche Schwäche vorhanden. Das sind so Richtwerte.
Kannst du ein Beispiel verraten? Was ist dieser Rechtschreibtest? Also was wird da gefordert? Ist das ein Text? Sind das Worte? Was ist das?
Das sind normierte Tests, die eigentlich einzelne Worte abfragen, die verschiedene Rechtschreibstrategien beinhalten und die dann von der ersten Klasse bis zur 10. Klasse ausgewertet werden können. Was muss ich in der ersten Klasse können, in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse? Und meistens sagt man Ende der ersten Klasse, Anfang der zweiten Klasse, kann man den Test schon machen, dann weiß man schon Bescheid. Und wenn das Kind dort einen Prozentrang von unter 15 hat, dann soll die schon hellhörig werden. Unter 10, denke ich, da ist schon noch was Deutliches im Argen.
Ist das denn etwas, was man komplett austherapieren kann? Also ist das wegzukriegen quasi oder muss man damit leben?
Tatsächlich gibt es ganz unterschiedliche Fälle oder Lernverläufe, nenne ich es einfach mal so. Es gibt, das ist ja die Störung, ist oft ja auch genetisch, es liegt auf den Chromosomen. Es ist in ganz speziellen MRTs auch sichtbar. Und die Diagnostik ist da schon ganz gut vorangeschritten. Und wenn die Eltern das haben, wenn das familiär sehr ist, dann kann man das austherapieren. Man kann auf jeden Fall ganz, ganz viel tun. Und der einzelne individuelle Verlauf ist wirklich komplett anders. Ich erlebe hier Kinder, die lange kommen, 6 Jahre kommen und immer noch so Fehler machen. Es gibt aber auch Kinder, die sind nach 1,5 Jahren, 2 Jahren sozusagen rechtschreibfehlerfrei. Der Verlauf ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie tief das sitzt. Die lernen hier Strategien, damit umzugehen.
Ist es denn also ziemlich sicher oder hundertprozentig, dass wenn ein Kind das hat, die Mutter oder der Vater das haben?
Nein.
Nein?
Ich glaube, man ist auch so ein Sammelpaket, genetisches okay. Sammelpaket, sage ich das immer. Mhm. Ne? Und wenn jemand eine Raumwahrnehmung, Schwierigkeiten hat, es gibt auch Familien, da hat das keiner und trotzdem ist das Kind betroffen. Mhm. Und es gibt Familien, da hat es einen Elternteil, dann hat es oftmals ein Kind auch, aber auch nicht immer. Mhm. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm.
Ich habe ein Beispiel, das habe ich dir gerade auch schon im Vorgespräch erzählt, also aus unserem Bekanntenkreis, das ist eine Familie, die sehr viel Wert auf so Disziplin und gute Noten und ich würde jetzt mal sagen, eher so eine konservativere Erziehung legt. Und die haben 3 Kinder und eines der Kinder, das erste Kind hat Legasthenie und ist auch jetzt aber schon, ich glaube, in der 8. Klasse im Gymnasium. Ich weiß, dass als das noch in der Grundschule quasi dann aufkam und ich weiß, wie die Mutter sich auch immer eingesetzt hat und auch immer mit den Lehrern diskutiert hat, dass die Deutschnote nicht in Ordnung ist. Man müsste das beachten, das Kind hat Legasthenie und dass sich das aber auch jetzt noch bis in die, bei diesem Kind oder Jugendlichen auch bis ins Gymnasium noch zieht und auch immer da jeder Kampf so ist mit jedem neuen Deutschlehrer zum Beispiel oder ja, eigentlich geschrieben wird ja dann später alles, aber dass man es erstmal nochmal erklärt, dass dann zum Beispiel auch ein bisschen mehr Zeit für eine Arbeit, für eine Klassenarbeit gewünscht ist, um ja dieses Manko quasi auch in der Note auszugleichen. Ist das automatisch auch etwas, womit Eltern dann zu tun haben?
Leider ja. Es gibt ganz, ganz viele Lehrende, die sensibel dafür sind, die Kinder unterstützen in Schulen. Aber es gibt auch noch einige Schülerinnen und Schüler, die doch und Eltern, die noch ganz schön kämpfen müssen. Mit jedem Deutschlehrer, mit jedem Englischlehrer, mit jedem Mathelehrer. Man hat ja das Anrecht, dann das auch in jedem Fach zu bekommen. Die Schule darf entscheiden, ob sie den Nachteilsausgleich geben oder nicht.
Nachteilsausgleich heißt
das? Nennt man das, genau. Mhm. Es gibt den Notenschutz und den Nachteilsausgleich, sind 2 verschiedene Sachen. Den Nachteilsausgleich, über den entscheiden dann auch die Lehrer in der Konferenz. Mhm. Und wenn sie sich dafür entschieden haben, dann ist es verpflichtend, dass es alle Lehrer machen, weil wenn ich langsam lese, dann lese ich auch in Mathe, in Bio, in
Klar.
Chemie langsamer.
Ja.
Und der Notenschutz, der wird hier in Nordrhein-Westfalen bis zum ersten Halbjahr der 9. Klasse gewährleistet. Und dann fällt der Notenschutz weg, mhm. sondern nur noch der Nachteilsausgleich. Es gibt aber auch verschiedene, mit mehr Zeit, mit Vorlesen, mit Apps, mit Schreibmaschine, also Tippen, wenn ich nicht gut schreiben kann.
Ist das besser, Tippen, dann?
Wenn ich es gar nicht lesen kann, ist für einige Schülerinnen und Schüler Tippen besser.
Okay. Mhm.
Manche müssen sprechen, da gibt es ganz unterschiedliche. Wichtig ist eigentlich immer den Nachteilsausgleich, den ich bekomme, dass ich das dokumentiert habe, dass ich das als Eltern zu Hause habe und dass die Schule das hat, dann darf ich den Nachteilsausgleich auch in der 10. Klasse in der Prüfung bekommen, in der Oberstufe noch bekommen, nur den Notenschutz halt dann nicht mehr.
Und Notenschutz heißt, ich darf keine 5 kriegen oder was bedeutet Notenschutz?
Dass die Rechtschreibung nicht so bewertet wird wie bei den anderen.
Okay, also wenn der Inhalt gut ist, dann kann es vielleicht trotzdem auch noch mal eine 2 werden oder so, aber
genau.
Ja, zum Beispiel.
Und auch in Englisch ist es so, das ist mir immer ganz wichtig, dass die Kinder nicht jede Vokabel richtig schreiben müssen, sondern dass sie wissen, welche Vokabel das ist, dass man es erkennen kann, dass die Vokabel gelernt wurde, aber die englische Vokabel nicht richtig geschrieben werden muss, weil das Englischlernen ist noch schwieriger.
Mhm.
Es gibt ja Länder, da ist es zum Beispiel in Spanien, mhm. ist die Lautzuordnung zu den Buchstaben viel einfacher mhm. als im Englischen.
Mhm. Mhm.
Und das darf man nicht vergessen in den Sprachenlernen. Wie geht's? Wenn das Mündliche dann gut ist, sollte das auch mehr bewertet werden als das Schriftliche.
Aber kannst du noch mal versuchen zu erklären, ja, was ist bei den Menschen, die diese, also die Legasthenie haben? Sehen sie etwas nicht richtig? Sehen sie es richtig? Können sie es nicht verarbeiten? Also wo genau ist quasi, wo ist die, ich sag jetzt mal blöd, Schwachstelle?
Ich gebe ja auch Fortbildungen an Schulen und mein Lieblingsexperiment ist, dass ich zu Beginn, um aufzuzeigen, was ist Lega, wie fühlt sich das eigentlich an, lasse ich gerne alle Lehrenden das Coca-Cola-Zeichen aufmalen mit den Schnörkeln. Und tatsächlich, wir haben es alle schon 100.000 Mal gesehen, ist es noch keinem gelungen, es genauso aufzuzeichnen. Mhm. Und genauso ist es bei Legasthenie. Ich sehe das Wort 100 Mal und kann es nicht schreiben. Ich kann es mir nicht merken. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit. Sie lernen einfach anders. Sie müssen viel mehr einbeziehen. Sie müssen das Haptische einbeziehen. Sie müssen viel mehr Wahrnehmungskanäle bedienen. Und sie müssen oft ihrem Gehirn einen Auftrag erteilen, wonach schaue ich. Die brauchen die klaren Strategien, müssen die lange trainieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Legastheniker oder eine Legasthenikerin ein Wort sieht und es aufschreiben kann. Sie sieht das Wort, schreibt es auf und dann sieht es ganz anders aus. Das ist ganz typisch.
Menschen mit Legasthenie, werden die nie gerne lesen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie merken, dass sie lesen können über eine andere Technik, dann fangen viele an zu lesen. Ja, weil der Aha-Moment so groß ist, endlich lesen zu können. Und das ist wirklich, das spürt nicht bei allen, aber bei einigen passiert das, dass sie auf einmal gerne lesen. Nicht immer alle, aber doch einige.
Weil ich könnte mir vorstellen, wenn das halt anstrengend ist und man vielleicht auch den Sinn nicht versteht, dann ist das natürlich, macht das keinen Sinn als Freizeitbeschäftigung. Aber jetzt, also ich liebe Bücher, ich liebe Lesen. Das ist für mich das Eintauchen in andere Welten und es beruhigt mich. Ich liebe es einfach. Es wäre schade, wenn man das dadurch dann einfach, wenn es automatisch verloren gehen würde quasi dadurch. Also das könnte sein trotzdem, dass man auch ein Bücherwurm wird quasi.
Habe ich schon erlebt, nicht bei allen. Ja. Aber bei dem einen oder anderen ist es tatsächlich schon passiert.
Was machst du, damit es den Kindern besser geht? Was bringst du ihnen bei? Was versuchst du zu fokussieren oder wie hilfst du ihnen?
Also wir lernen über ganz, ganz viele Wahrnehmungskanäle. Wir schauen uns immer an welcher Stelle fällt dir die Rechtschreibung schwer. Und dann bauen wir das ganz systematisch auf. Oft überprüfe ich am Anfang auch so ein bisschen, kannst du die Buchstaben eigentlich alle schreiben? Sind die eigentlich alle richtig rum? Und bei vielen fängt es da schon so an, dass ich merke, Buchstaben sind verdreht, wenn ich sie einzeln aufschreibe. Das Q können viele nicht mehr, weil man sehr, sehr selten schreibt. Das Y. Und dann beginnen wir da eigentlich erstmal, dass ich alle Buchstaben richtig schreiben kann. Und dann gehen wir so über die Silben langsam, Wörter zu trennen, zu zerlegen, richtig hören, ist da ein I drin, ist da ein Ü drin, ist da ein Ö drin oder ein O, was hörst du überhaupt? Mhm. So fangen wir an. Und beim Lesen ist es so, am Anfang lasse ich mir einmal laut vorlesen und sind die Wörter schon zusammenhängend oder wird jeder Buchstabe einzeln gelesen? Das ist auch sehr ein Indikator, wenn Kind nicht ins Lesen kommt, okay, sehr stockend liest, mhm, und nicht Auto liest, sondern A, O, ja, O liest, ja, dann...
So geht es mir gerade auch. Ich lerne eine neue Sprache seit einem Jahr. Ich lerne Arabisch. Auch so schwer für mich, weil ich die Buchstaben, auch das Lesen quasi neu lernen muss. Und bei mir ist es auch so, dass bei den Worten, dass ich einfach auch jetzt noch ganz oft die Buchstaben nacheinander lese, aber nicht das Wort so. Also dass einfach der Weg über, was ist das jetzt hier für ein Buchstabe, wie hat sich das da gerade, das kann ich gut nachvollziehen, weil das erstmal leichter einfach auch ist. Ne? Dann hat man schon so ein kleines bisschen vom Wort, zumindest als gar nichts.
Ja, ich glaube, so fühlt sich das, genauso fühlt sich das jeden Tag an. Ja, genau. Und dann muss man sich immer vorstellen, wie anstrengend ist der Schulalltag, bis ich das gelesen habe, bis ich das geschrieben habe. als Kind, das ist so anstrengend.
Ja, und natürlich auch in der Schulsituation immer diese Prüfungssituation. Ne? Also man muss das ja lernen. Man soll das ja richtig schreiben. Also dieser Druck ist natürlich dann wahrscheinlich auch echt sehr unangenehm.
Genau, vielen Kindern geht es so, die schlagen das Heft auf und wie viel ist rot?
Ja.
Ne, wie viel ist rot? Oder wenn sie vorlesen sollen. Und das ist ganz schlimm. Das ist richtig schlimm für einige, die vorlesen müssen. Wie fühlt sich das an, ne? Und ja.
Wie erlebst du das bei den Mitschülern? Wird das auch, also muss man da auch Hänseleien aushalten, Mobbing oder so? Oder ist das eher unter den Schülern okay?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Je nach Klassenstanding, je nach, wie ist die Klasse aufgestellt, ne? Ich glaube, das erlebt jeder auch anders für sich. Wie geht er damit um? Und wie gehen die Lehrer damit um? Ne? Oder Lehrerinnen? Ne? Das ist ja viel Feingefühl gefragt und da gibt es halt auch sehr große Unterschiede.
Was wäre so ein No-Go für dich?
Zwingen vorzulesen. Genau. Ich finde es ganz toll, wenn die Kinder selber entscheiden dürfen, wann dürfen sie vorlesen. Wenn sie ein bisschen Vorlaufzeit haben, wenn sie vielleicht die Möglichkeit haben, den Satz vorher dreimal gelesen zu haben und sich dann entscheiden, wenn sie sich entschieden haben, dass das ganz positiv begleitet wird und wenn sie Fehler machen, dass es kein Thema ist. Das würde ich mir wünschen.
Du hast gesagt, dass je älter man wird, also je mehr Klassen man quasi schafft, desto die Bonus oder die, wie soll ich sagen, so die Joker immer weniger werden. Irgendwann wird dann erwartet vom System, das muss dann aber jetzt mal klappen, ne, in der 10., 11., 12. oder so. Also zumindest habe ich das so ein bisschen verstanden. Wächst sich das dann quasi auch ein bisschen aus? Lernt man einfach immer mehr damit umzugehen? Oder ist das etwas, was einen das Leben lang betreffen wird? Weil lesen und schreiben müssen wir.
Da ist wieder der Unterschied. Also einige machen wirklich große Sprünge und einige machen kleine Sprünge. Sprünge machen sie alle. Und ein Leben lang begleitet. Ich glaube, man sucht sich hinterher einen Beruf aus, der zu einem passt. Wenn man die Schule geschafft hat, dann darf man endlich das machen, was einem liegt.
Betonung auf geschafft.
Ne? kann man seine Neigung endlich wahrnehmen. Und die Technik spricht ja auch für die Kinder, ne? Dass immer mehr Technik dazu kommt, die sie hinterher auch verwenden können später mal.
Also zum Beispiel Lehrrechtschreibprogramme, die das dann wieder verbessern zum Beispiel?
Genau, ne, später mal. Oder es interessiert auch im Erwachsenen keinen mehr, wie lang brauchst du, um die Zeitung zu lesen.
Stimmt.
Ne, es gibt halt viele Dinge, wo das dann gar nicht mehr so relevant ist. Oder KI kommt dazu.
Ja, oder man hört einen Podcast, man lässt sich die Zeitung vorlesen oder hört Radio. Ne, dann hat man muss man sich dem auch nicht mehr aussetzen, wenn man das nicht trotzdem nicht gerne liest und liest oder so. Das gibt es ja auch.
Wichtig ist, mein Ziel ist immer, ich möchte, dass du die Chance hast, dir einen Beruf auszusuchen, der dir liegt. Das ist das höchste Gut, was ich immer denke. Ja. Das ist mir am allerwichtigsten. Und dass ich gut durch die Schulzeit kommen mit den Strategien, die sie gelernt haben.
Würdest du raten, einem Kind oder rätst du Kindern auch zu sagen, geh da ruhig offensiv mit um, sag halt, bist Legastheniker oder du hast Legasthenie oder wie man auch immer es ausdrücken möchte oder sollte man es, also weil ich könnte mir vorstellen, auch da ist natürlich jeder unterschiedlich, aber wenn ich ein Problem habe oder ein Manko habe oder etwas nicht so gut kann wie die anderen, würde ich versuchen, es irgendwie zu vermeiden, zu umgehen, dass nicht alle das sehen. Das geht ja, irgendwann funktioniert es ja nicht mehr. Was rätst du?
Ja, das ist so ein bisschen der eigene Charakter, ne? Ja. Ich habe aber tatsächlich die Erfahrung gespiegelt bekommen, an manchen Stellen, wenn ich es da sage, bei mir ist das so, dann war das eigentlich immer recht gut. Man nimmt man so ein bisschen den Druck raus und manchmal ist es gar nicht so schlecht zu sagen, bei mir ist das so und ich stehe dazu und dann bietet man oftmals weniger Angriffsfläche. Aber auch das ist Charaktersache, ne? Und wann kann ich es noch so ein bisschen verheimlichen und wann nicht?
Das ist ja mit ganz vielen Sachen so, finde ich, ne? Also eigentlich ist Ehrlichkeit so oft eine gute, ein guter Tipp, dass man einfach sagt, pass auf, gerade ist bei mir so und so oder ich kann das grundsätzlich so und so, anstatt so herumschlawinert und irgendwie nicht sagen will, dass da, keine Ahnung, was, jetzt muss es nicht, ist egal jetzt, um was es geht, aber dass man eigentlich mit Offenheit da am meisten gut zurechtkommt, weil jeder Mensch hat irgendetwas, was er nicht so gut kann oder nicht zeigen möchte oder es geht eben nicht mal immer gut so, ne? Wenn man das so offen sagen würde, pass auf Leute, ich bin jetzt im Moment, die Woche bin ich, könnte nur 50% mit mir zählen, weil ich bin in Gedanken ganz woanders, ich muss das mich darum kümmern, das wäre oft so viel einfacher, aber man versucht es eher, glaube ich, die Tendenz ist eher da, das zu kaschieren, überschminken. Ja. So, ne?
Und ich finde aber auch so ganz, ganz wichtig, was mir so am Herzen liegt, ist nicht darauf zu schauen, was kannst du nicht, sondern die herkommen, sind wir eigentlich immer im Gespräch, was kannst du eigentlich? Und jedes Kind, was hier sitzt, hat eine richtige Stärke. Und an der arbeiten wir immer. Guck, was du kannst. Und das ist mir, das liegt mir so am Herzen. Ich habe hier Kinder, die sind so kreativ. Dann habe ich Kinder, die sind technisch unfassbar begabt. Und die helfen mir halt auch. Ne, mit den Dingen, die ich nicht gut kann. Ich lerne ganz viel, ich habe mir noch einen 3D-Drucker gekauft. Ich habe hier einen Schüler, der kennt sich unfassbar gut aus und der hilft mir. Dann habe ich Kinder, die haben für eine Grundschule vorgelesen, ein Buch aufgenommen. Ne, dann, also ich nutze das sehr, um ihnen auch zu zeigen, das ist deine Stärke, das kannst du. Und ich möchte nicht, dass du dich auf Lesen, Schreiben, Rechnen reduzierst.
Super, das ist die mega, mega Message. Auch wenn ein Schüler, der jünger ist, der hier hinkommt, weil er etwas nicht so gut kann, dir dann etwas zeigen kann, was du nicht so gut kannst, das ist ja fürs Selbstbewusstsein super gut, einfach auch, ne?
Ja, und auch, was kannst du später mal machen, genau, ne? Was kannst du mit deinen Fähigkeiten machen? Mhm. Und das ist mir immer so wichtig, dass die Kinder das lernen. Immer wieder, wo ist deine Stärke? Guck doch mal dahin und guck nicht nur auf das, was du nicht kannst.
Dann lass uns noch einmal auf die Dyslexie zu sprechen kommen. Da geht es jetzt um die Zahlen. Was ist das?
Die Dyskalkulie.
Dyskalkulie.
Ja. Dyskalkulie ist, die Kinder können halt keine Mathe. Hm. Und dann erlebe ich oft eher, dass...
Das können ganz viele, glaube ich.
Ja, das viele sagen, konnte ich auch nicht. Aber... wenn ich eine richtige Dyskalkulie habe im Erwachsenenalter, dann hat das nichts mehr mit, das konnte ich auch nicht so tun, sondern die Menschen zahlen die Banane mit 50 Euro. Die können nicht mit dem Bus fahren, weil sie keine Ahnung haben, wann der Bus kommt. Können die Uhr nicht lesen. Jemand sagt, ich komme 15 Minuten später, dann wissen sie nicht, wann sind denn 15 Minuten um. Dyskalkulie hat, also das ist gar nicht so, ich kann nicht Mathe, sondern... Ich muss später wissen, wie viel Geld habe ich in der Tasche, Miete, passt das Möbelstück überhaupt in diesen Raum? Also Mathe ist ja ganz, ganz viel. Und wenn ich eine nicht therapierte, richtige Dyskalkulie habe, dann fallen mir diese Dinge schwer.
Krass, das ist ja richtig profund im Leben wichtig. Ne?
Ja.
Also wenn ich denke, eine Banane kostet 50 Euro... Und ich weiß nicht, wann in 10 Minuten, also ich weiß nicht, was 10 Minuten sind, wenn der Bus kommen soll oder wie holt jemand ab, das ist natürlich krass.
Genau, das gibt es auch, ne? Also so, unterschätzt man, glaube ich. Und in dem Mathe-Training, in dem Dyskalkulie-Training, lernt man die Grundrechenarten. Also alles das, was es im Leben so, was ich fürs Leben brauche, das lerne ich, das Kalkulitraining.
Aber dann geht es eher um das, sprichst du dann im Training eher das Gedächtnis an, also dass die Menschen sich dann merken, es ist 1 Euro, 1 ist eine kleinere Zahl als 50 so oder, also keine Ahnung, dass da die Banane, weil sie 80 Cent kostet oder weiß ich wie teuer eine Banane heute ist, 1,20 oder wie auch immer, wo sie gerade herkommt und eben nicht 50 Euro oder wie lernt man das?
Das lernt man eigentlich erstmal über die Menge. Also wenn ich mit Dyskalkulie zum Training komme, habe ich oft auch Mengenschwierigkeiten. Ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig? Was verbirgt sich hinter den Zahlen?
Wie auch wenn ich mehrere Sachen sehe, also wenn ich hier, keine Ahnung, ich habe hier 5 Bananen, da eine Banane, dann ist das nicht klar, ob das was mehr oder weniger ist, doch.
Ja, aber vielen Kinder, also die wissen oft nicht, ist 34 mehr als 28.
Okay.
Ne, weil dann hören sie die 8 und die 4, so Mengen unterscheiden, was beinhaltet die Zahl überhaupt. Damit beginnen wir erstmal eigentlich und dann Zahlen zerlegen. Zahlenraum bis 10 haben ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Und die Legasthenie und die Dyskalkulie, die Kinder sind ja auch sehr begabt. Also der IQ ist gut, ne? Und da liegt dann die Differenz. Und wir arbeiten dann erst ganz, ganz viel in der Menge, dann im Zahlenraum bis 10, bis 20, bis 100, bis 1000. Und dann gehen wir auch an die Maße noch und so.
Genau. Was ist leichter fürs Leben? Die Dyskalkulie oder die Legasthenie?
Das ist eine gute Frage. was ist leichter fürs Leben? Ich glaube, die Mathematik wird unterschätzt, wie wichtig die ist, weil die in so vielen Lebensbereichen auftritt, was man unterschwellig gar nicht oft so das Gefühl hat. Die Legasthenie ist mehr im Munde und da kann ich mir mit den Apps, natürlich kann ich einen Taschenrechner nehmen, ne? Aber auch den muss ich bedienen lernen und das Gefühl dafür haben. Die Legasthenie, da gibt es jetzt mehr Apps, mit dem Schreiben, da kann ich vielleicht tippen, da kann ich den Computer eher einsetzen. Ich glaube, es ist auf einer ganz anderen Ebene.
Haben das auch mehr? Also haben mehr Menschen Legasthenie als Dyskalkulie?
Nee, ist ungefähr ähnlich. Aber ich glaube, die Dyskalkulie, die ist ja auch noch nicht so anerkannt. Also man kriegt da keinen Nachteilsausgleich.
Echt nicht?
Ne? Das ist leider noch nicht so anerkannt. Man kriegt die Diagnose, man kriegt das Training auch übers Jugendamt, Eingliederungshilfe. Aber es hat noch nicht in unserer Politik den gleichen Stellenwert in der Forschung bekommen.
Warum
nicht? Da ist man mit Legasthenie weiter in der Forschung.
Okay, krass.
Und deshalb ist Legasthenie noch nicht so anerkannt. Und ich bin ja auch Mitglied im Arbeitskreis Köln. Der setzt sich sehr ein für Legasthenie, für Dyskalkulie. Das ist mein Hauptansprechpartner. Ich bin noch in 2 anderen Verbänden und immer mehr auf dem neuesten Stand zu sein und hole mir immer ganz, ganz viel Wissen über den Arbeitskreis Köln, weil die immer auf dem neuesten Stand sind. Da kann man auch immer noch mal nachfragen. Und die setzen sich halt auch sehr dafür ein, dass es irgendwann auch mal anerkannt ist. Und ich habe jetzt tatsächlich gelesen, dass es in Sachsen schon anerkannter ist. Aber da arbeiten viele Menschen noch dran, dass Dyskalkulie auch so einen Stellenwert in der Schule auch bekommt. Ja, aber das ist noch nicht.
Aber das bedeutet also aktuell, wer Dyskalkulie hat oder unter Dyskalkulie leidet, hat die 5 vorprogrammiert in Mathe.
Es ist so ein bisschen pädagogisches Ermessen, ob ich dem Kind pädagogisches Ermessen, je nach Lehrer, gebe ich dem Kind Hilfestellungen, lege ich dem Kind noch Materialien in der Grundschule hin. Da machen das aber auch ganz, ganz viele sehr unterschiedlich. Wenn ich die Diagnose habe, gebe ich dem Kind noch Hilfsmittel, damit es auch diesen Weg schafft und so. Ja, sehr unterschiedlich wird das gehandhabt. Aber ich habe auch ich darf im pädagogischen Ermessen dem Kind auch was Gutes tun. Das ist so bei den Fortbildungen, die ich gebe, mir immer noch mal ganz wichtig.
Man dem hat Kind einen Spielraum.
Den pädagogischen Spielraum doch zu geben.
Gibt es Menschen, die beides haben?
Ja.
Legasthenie und Dyskalkulie?
Ja, man hat beides. Also es gibt einige Menschen, die beides haben.
Okay.
Das gibt es auch. Manche haben auch noch ADHS und Legasthenie. ADHS und Legasthenie liegt auf dem gleichen Genorten. Manche haben Legasthenie und Dyskalkulie. Einige Kinder kommen auch für beides hier zum Training hin. Genau, das gibt es.
Boah, das ist aber dann auch schon ganz schön viel, woran man arbeiten muss immer sein Leben lang dann, ne? Oder?
Ja. Aber auch da ist es immer so, die Kinder zu bestärken. Das ist jetzt bei dir so, ne? So. Und ich sage dann immer, dafür habe ich, ne? Ist das bei mir so und bei dir so und, ne? Und dann
nehmen die das an? Also verstehen sie den Vergleich? Oder, weil ich kann mir vorstellen, dass der psychologische Druck und auch wie man sich selber sieht und ich kann das nicht, dann kann ich das auch noch nicht. Also das ist ja echt auch, macht ja echt traurig.
Ja, aber da ist, glaube ich, also die Eltern machen das wirklich toll. Die herkommen, unterstützen ihre Kinder großartig, auch indem du darfst sein, wie du bist. Und schau mal, was du kannst. Also das erlebe ich halt auch oft.
Also den Fokus auf das Gute.
Ja.
So, guck mal, was kannst du für einen tollen Handstand oder Mensch, ne?
Ja. Ja.
Okay.
Ja.
Was würdest du sagen, so in deiner Berufserfahrung, was ist auf jeden Fall heute auch pädagogisch, auch bei den Eltern, was haben die besser drauf als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, keine Ahnung, oder es wird ja bestimmt auch Leute, Menschen geben, bei denen das nie diagnostiziert wurde, aber die sich einfach so durchs Leben gewurschtelt haben mussten, weil es irgendwie nicht anders ging, oder?
Ja, genau, heute ist es zum Glück anerkannter und ja. Man kommt eher drauf vielleicht auch, ne? Man hat so eine Ahnung und man ist irgendwie viel offener dafür geworden und ja, das finde ich gut. Und was man auch, wir haben zu unserer Zeit deutlich mehr geschrieben. Also die Kinder schreiben ein Neuntel in der Grundschule von dem, was wir geschrieben haben.
Ein Neuntel?
Mhm. Sagt ein Neuntel zu dem, was meine Generation schreiben musste früher.
Weil man heute dann auch schnell mit iPad dran ist etc. Meinst du, oder einfach gar nicht? Wird gar nicht mehr so viel geschrieben?
Nicht mehr so viel, wie wir geschrieben haben, wird in der Anfangszeit geschrieben. Und für mich ist Schreiben ein Handwerk. Ich muss die Technik lernen, die Muskulatur. Es geht über die Schulter, in den Arm, in die Finger. Und es wird doch weniger geschrieben, als wie es zu unserer Zeit war. Es gibt halt einfach immer wieder neue Lerntechniken. Wie lerne ich und so, ne? Das ist, bin in den 70ern zur Grundschule gegangen und da war das noch ein bisschen anders.
Ich weiß auch noch, als wir den Füller bekommen haben oder später in der weiterführenden Schule, da habe ich richtig so einen Knubbel gehabt an dem Mittelfinger vom vielen Schreiben einfach so, ja, also dann sah der anders aus als die anderen und jetzt frage ich mich gerade, passiert das heutzutage noch oder haben die Kinder einfach, keine Ahnung, Muskelkater in den Daumen, weil sie halt nur am Handy rumtippen, ist jetzt doof gesagt, ne, aber krass, ein Neuntel finde ich echt wenig.
Und manche Kinder lernen die Schreibschrift, manche lernen die Druckschrift, manche lernen die Grundschrift.
Auch das.
Und jeder macht es auch irgendwie anders, an jeder Schule ist es anders.
Ja.
Und oftmals lernen wir hier nochmal die Schreibschrift, weil einige Kinder können dann nämlich in der weiterführenden Schule den Lehrer nicht lesen.
Genau.
Manche Mitschüler können sich gegenseitig nicht lesen, weil sie unterschiedliche Schriften gelernt haben. Und einige wünschen sich hier die Schreibschrift, weil sie dann den Lehrer lesen, Lehrer oder Lehrerin lesen können. Und es ist sehr unterschiedlich geworden.
Was würdest du vielleicht abschließend nochmal sagen, also Eltern weitergeben? Du hast es gerade schon angesprochen, also den Fokus auf was anderes legen oder den Blick auf was anderes legen als das, was man nicht kann. Das ist ja schon mal sehr gut. Trotzdem muss man das ja auch jeden Tag wieder auch aufs Neue machen. Und auch bei Eltern ist bei jedem Menschen ist der Geduldsfaden irgendwann zu Ende und irgendwann wünscht man sich natürlich, Mensch, jetzt muss doch endlich klappen. Also was würdest du Eltern dringend anraten oder für Tipps geben, wie sie damit gut weiter zurechtkommen, auch ihr Kind zu unterstützen?
Wenn zu Hause so ein bisschen die Beziehung leidet, gebe ich oft so auch so Tipps, was kann ich bei den Hausaufgabensituationen machen? Die Beziehung steht an erster Stelle. Und dann kommt erst das Schulische, finde ich.
Ja.
Und dann gebe ich schon mal so Tipps wie den Zauberstab rausholen. Zu sagen, das Kind mitentscheiden lassen, wo möchtest du vielleicht die Hausaufgaben machen. Ungewöhnliche Orte machen ganz viel Spaß. Unterm Tisch, auch im Sandkasten, ein Bällebecken, auf dem Trampolin, in der Badewanne, keine Ahnung. Das belebt das Kind ein bisschen mit entscheiden lassen, wann es die Hausaufgaben macht, wo es die Hausaufgaben macht. Dann lieben die Kinder eigentlich den Tipp, es gibt 3 Joker in der Woche. Wenn ich den Joker ziehe, dann muss Mama oder Papa die eine Aufgabe machen. Das lieben die Kinder. Schon ist der Druck ein bisschen raus. Und ich denke, kein Kind stirbt davon, wenn die Mama die eine Aufgabe gemacht hat, sondern das belebt.
Ja.
Ne? Dann kann man sich Fensterstifte kaufen, dann schreibt man halt mal die Aufgaben aufs Fenster und ein Elternteil schreibt es ab. Man kopiert es, man macht es in Schnipsel, man verbrennt hinter die Aufgaben, die man gemacht hat, als Aufgaben aufschreiben, verbrennen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um den Druck rauszunehmen, um Spaß zu haben, um es anders zu machen, und dann einfach auch mal zu sagen, dann machen wir die Matheaufgabe auf dem Teller. Jeder muss was machen oder ich bekomme eine Aufgabe von dir, du bekommst eine Aufgabe von mir. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, um den Druck rauszunehmen. Das gebe ich eigentlich immer allen mit. Es kommt nicht auf die Aufgabe, auf diese eine Aufgabe an. So.
Sondern, dass man nicht so eine Aversion hat und eine völlige Abneigung gegen Hausaufgaben. Boah, jetzt ist schon wieder gleich 2 Uhr und jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Das ist ein Hasszeit, weil jeden Tag ist es schrecklich. So, ne?
Ja, genau. Das ist wirklich schrecklich, sondern ja. Wenn ich das anders mache mit dem Zauberstab, wo möchtest du die denn heute mal machen? Und wenn das Kind halt in der Badewanne sitzt, dann sitzt es in der Badewanne. Oder ich die Aufgabe, weil der Joker gezogen wurde, weil das Kind müde ist und so.
Was gibt's denn noch für andere beiden Joker? Was sind denn die anderen Joker?
Nee, drei Joker sind 3 Aufgaben, macht ein Elternteil in der Woche.
Okay, cool. Mega gut.
Tatsächlich vergessen das einige dann auch mal. Aber sie haben den Joker, hätten sie in der Hand.
Also das heißt, ich kann mir in der Woche aussuchen, wann ich den die 3 Joker ziehe sozusagen.
Genau, und denke, auf die Aufgabe habe ich jetzt gar keine Lust. Das geht gar nicht.
Cool.
Und dann ziehe ich meinen Joker und Mama oder Papa muss die Aufgabe machen. Und das macht wirklich, das macht ganz, 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 ganz viel, erlebe
ich. Ja, glaube ich, 100%ig. Was für tolle Ideen. Und letzter Rat an die Lehrer.
Ach, mein Wunschgedanke ist...
Ja, genau, sag mal deinen Wunsch. In einer idealen Welt.
Empathie, ja. Sich rein zu versetzen. Wie geht es? Kein Kind macht das extra nicht richtig, sondern alle Kinder wollen gut lesen, alle Kinder wollen eigentlich gut Mathe und Deutsch. Keiner macht die Fehler selber aus irgendeinem Grund, mit dem Blick darauf, mit dem eigenen Blick darauf, jeder kann was, ich muss aber nicht alles können, und die Lernenden zu unterstützen mit dem, was sie nicht können, damit sich das, was sie können, entfalten kann und immer viel positive Rückmeldung zu geben und auch in allen Fächern halt die Empathie dazu entwickeln, mal dahin zu gucken. Das würde ich mir total wünschen, die Kinder zu unterstützen in der Laufbahn, den Mut zu haben, damit sie später Lust haben zu lernen. Einige verlieren dann auch irgendwann so die Lust, wenn man immer kämpfen muss.
Und das,
was ich nicht kann. Es ist tatsächlich sehr anstrengend, es zehrt. Und das würde ich mir wünschen, dass das nicht so ist. Ja.
Dein Wort... Im Ohr des Universums. Lieben Dank, liebe Uta. Das waren viele schöne Sachen, oder? Meine Güte, mach doch mal die Hausaufgabe in der Badewanne oder unterm Tisch. Ich werde das meiner Tochter jetzt auch mal vorschlagen. Finde ich voll cool. Ist das nicht auch sogar eine Methode in anderen Schulformen? Ich weiß nicht, Montessori oder so, dass man auch auf dem Boden lernen darf oder so, sowieso, irgendwie, dass man die Hausaufgaben machen kann. Oder Waldorf, ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich hätte es irgendwo in meiner Doku gesehen, dass es so eine besondere Schulform gibt, pädagogischer Art, wo es einfach wirklich auch egal ist, wo du deine Hausaufgaben machst. Wenn du es auf dem Boden ist, mach doch auf dem Boden. Danke, liebe Uta. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich finde die Tipps gut und auch grundsätzlich das Verständnis. Also ich habe heute auf jeden Fall wieder dazulernen dürfen. Danke. Danke für deine positive Art und auch, dass du die Kinder und Menschen bekräftigst und motivierst und ihnen zeigst, dass sie auch wertvoll sind und einfach, wenn sie woanders hingucken, weg von der Lese-Rechtschreibschwäche, von der Mathe-Schwäche, sondern dass sie einfach sich gut fühlen wieder und ein Selbstbewusstsein haben. Das ist mega, mega wichtig und auch toll, dass du das machst. Dankeschön dafür. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr sie weiterempfehlt, wenn ihr ein paar Sternchen oder ein paar nette Kommentare hinterlässt. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Meldet euch über Insta oder über die Homepage nicolenötzel.de. Ansonsten danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag euch und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.